Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Tadej Pogacar gewinnt am französischen Nationalfeiertag in Le Lyon und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Remco Evenepoel belegt den 2. Platz und geht im Gesamtklassement auf den 3. Rang. Florian Lipowitz wird heute 4., ist in der Gesamtwertung jetzt 6. Es gibt sehr viel zu besprechen. Gehen wir rein mit dem Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe. Servus an Ralf Denk.
Servus und schönen Abend nach Rosenheim.
Ja, gibt viel zu besprechen. Fangen wir mit den Fakten an. Platz 2 und 4 heute, Platz 3 und 6 in der Gesamtwertung. Vollauf zufrieden oder gibt's was zu kritisieren heute?
Wenn ich über unsere Jungs spreche, also über Remco und über Florian und auch das gesamte Team, Jai Hindle war ja auch noch lange dabei, da bin ich vollauf zufrieden. Guter Tag für uns.
Dann gehen wir ins Renngeschehen rein. Also, hinten raus ist dann einiges passiert, das war auch so zu erwarten. Isaac Del Toro, der war zu dem Zeitpunkt 3. in der Gesamtwertung, hat sichtlich Probleme, es geht ums Podium. Vorne hat Remco Evenepoel die Initiative übernommen, zwischendurch Probleme gehabt. Hat er da etwas überdreht?
Ja, zuerst muss man vielleicht ein Stück weit vorne, weiter vorne anfangen, 25, 30 Kilometer vor dem Schluss. Phänomenal fahren der Richard Carapaz. Er wollte mit der Brechstange die Etappe gewinnen. UAE hat die Kontrolle übernommen. Dann kurz später Wiesma. Also sowohl Vingegaard als auch Pogacar wollten dann eben auch die Etappe gewinnen. Nicht nur der Richard Carapaz. Pogacar fährt dann los. Und es war schon ein massiv hohes Grundtempo da. Also das war ja nur noch eine ganz kleine Gruppe von plus minus 10 Rennfahrern. Und Pogacar ist das erste Mal, ich sage das mal so, auch nicht ganz so spielerisch weggekommen wie sonst immer. Mein Eindruck. Die Gruppe dahinter, da waren Vingegaard dabei, da waren Florian Lipowitz dabei, da waren Remco Evenepoel dabei, da waren 2 Jungs von Lidl Trek dabei, da war der Paul Sexel noch dabei. Meiner Meinung nach, wenn die Gruppe gut zusammenarbeitet, dann holen sie auch heute den Pogacar wieder zurück. Remco hat massiv viel investiert in der Phase des Rennens und er hätte beinahe einen hohen Preis dafür bezahlt, weil er hatte Probleme, wie du sagst, am Schlussanstieg der Verfolgergruppe zu folgen. Und ja, vielleicht ist er da ein bisschen zu tief gegangen, aber auf der anderen Seite, meine Meinung auch, hätte Lidl Trek mehr machen können. Die waren zu zweit in der Gruppe. Die haben mit ihrem Fahrer Skilmose Jensen einen Fahrer, der wo höchstwahrscheinlich keine Chance mehr hat aufs Podium, der hätte sich eigentlich, finde ich, zumindest auch mal beteiligen können an der Führungsarbeit. Remco war wieder der, wo am meisten gefahren hat, war sie massiv auszeichnet, weil er hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem 2. Platz. Er wollte unbedingt die Etappe gewinnen, hat viel investiert, hatte dann kurz Probleme, kam aber dann auch wieder phänomenal zurück und ist dann schlussendlich auch nur 2. geworden.
Gab es in diesem Moment, als Evenepoel abreißen lassen musste, gab es da eine Ansage an Florian Lipowitz zu sagen, bitte vorne nicht aufs Tempo drücken, schauen, dass du dich eher zurückhältst. So sah es in Momenten auch aus, damit eben die Lücke auf Evenepoel nicht zu groß wird. Gab es da eine Ansage? Also diese Strategie Doppelkapitän, die bietet ja Spielraum für Spekulationen.
Ja, aber in der Phase, also da war sowieso das Feld auseinander, da war kein Materialauto da, da war auch das Fernsehbild zeitverzögert um 10 Sekunden. Nee, das war situationsbedingt. Florian war auch am Limit und zuerst hätten die anderen mal den Abstand vergrößern müssen zu Remco. Das haben sie auch nicht geschafft und Remco hat sich dann relativ schnell erholt und ist wieder zurückgekommen und hat dann eben im Finale nochmal phänomenal geliefert. Wie gesagt, die beiden Jungs haben das mega gut gemacht da vorne und da war jetzt kein Anlass, den einen, sage ich mal, aus dem Klassement zu fahren oder aber auch zu warten. Also beide haben es wirklich gut gemacht. Kompliment.
Del Toro, das ist so ein bisschen gerade für mich der Elefant im Raum, weil wenn Lipowitz durchgezogen hätte, die gesamte Gruppe natürlich, hätte man den Abstand auf Del Toro vergrößern können. Oder wären diese paar Sekunden, die es wahrscheinlich am Ende gewesen wären, ein zu hoher Preis gewesen, um damit auch nicht Evenepoel rauszunehmen, wie du es gerade angedeutet hast.
Das war ja der Grund unten vor dem letzten Berg, warum das auch Remco so bemüht war, das Tempo hochzuhalten. Einmal vielleicht die Lücke nach vorne zu schließen zu Pogacar, aber auch Del Toro nicht mehr zurückkommen zu lassen. Aber eine Gruppe harmoniert nur, wenn jeder plus minus das Gleiche macht. Und die Jungs von Lidl haben relativ wenig gemacht. Paul Sechsers war alleine. Das verstehe ich, dass der jetzt nicht ganz so viel macht. Aber die Gruppe hat einfach nicht harmoniert, wie auch schon auf der Etappe 6 nach dem Tourmalet. Und deswegen hat Remco, weil er so siegesgetrieben war heute, auch am meisten gemacht.
Dann ist es ja eigentlich auch nicht
Und
eure Aufgabe, so verstehe ich es jetzt, zu sagen, ja, jetzt schaden wir uns im Endeffekt selber, die anderen tun nichts und wir sollen uns da im Endeffekt selbst schaden, wäre in dem Moment ja taktisch dann unklug gewesen. So interpretiere ich es jetzt raus.
ja, Remco hätte sich beinahe selbst geschadet, ja, weil er so einen Drang hatte heute auf den Sieg. Und also da großes Chapeau, also oder großes Lob, also dass er sich nicht mit Platz 2 zufrieden gegeben hat, wie vielleicht der eine oder andere in der Gruppe.
Großes Lob, Florian Lipowitz. Also, ich muss es den Leuten ja da draußen nochmal klar machen. Das ist seine zweite Tour de France. Ich finde, er macht es so angenehm unaufgeregt. Er ist so konstant. Ich habe irgendwie nie das Gefühl, ah, jetzt könnte da heute in der Gruppe, da kann ihm wirklich was passieren. Dann nach dem Rennen sagt er, hey, er ist mega happy, auch dass Remco nochmal zurückgekommen ist. Der ja dann Zweiter wird, er ist Vierter, sein Teamkollege kassiert die Bonussekunden, er kassiert keine, er ist trotzdem mega happy, wirkt ruhig, tiefenentspannt, irgendwie die Dinge mit einer erstaunlichen Kontrolle im Griff zu haben. Bei der zweiten Tour de France, der kein gelernter Radsportler ist. Ich bin da extrem angetan. Wie siehst du es denn? Der natürlich nicht neutral draufschauen kann, qua deiner Funktion, aber es ist schon erstaunlich.
mega gut, wie er das macht, wie er auch mit den Medien mittlerweile umgeht, aber auch, was für pure Kraft und Talent dahinter steckt. Und ich habe es eingangs, als wir vor der ersten Etappe, glaube ich, gesprochen haben, ja, wie ich so die Strecke im Generellen einschätze, da haben wir auch, oder habe ich die Aussage getroffen, wir reden jetzt in der ersten Hälfte der Tour de France um Sekunden und reden in der zweiten Hälfte, speziell am letzten Wochenende, um Minuten. Und ich bleibe da bei meiner Meinung, dass das Finalwochenende, und ich kenne alle Berge vom Finalwochenende, so hart wird, dass wir da wirklich um Minuten reden werden. Man hat heute schon gesehen, der eine oder andere schwächelt. Beispiel Isaac Del Toro, auch ein Jonas Vingegaard sah im Finale alles andere als frisch aus. Und die Tour de France, finales Wochenende nach dem Zeitfahren, das wird nochmal sowas von hart. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl für diese Periode für Florian.
Ja, dann bleibt man doch bei Vingegaard. Der hat hier vor 3 Jahren gewonnen, kassiert heute dann über 10 Sekunden auf die weiteren Podiumsanwärter. Ich spreche ja schon gar nicht mehr von Pogacar, wenn ich auf Vingegaard blicke. Also Platz 2, auch nach den Eindrücken heute, ist, denke ich, schon was, was man anvisieren könnte.
Ja, es ist alles noch zwischen, sage ich mal, Platz 7, 8 und Platz 2 nach vorne, alles eng beieinander. Und wie gesagt, wir werden über Minuten reden. Und wir sitzen jetzt da recht entspannt auf Platz 3 und Platz 6. Und wir müssen unseren Job machen. Wir dürfen nicht stürzen. Heute hat es ja wieder auf der Abfahrt vom vorletzten Berg schwere Stürze gegeben. Tom Pidcock auch, der, wo als Abfahrtsspezialist gilt, hat sich auf die Straße gelegt. Und das darf uns halt nicht passieren. Also wir müssen konzentriert weitermachen. Aber dann bin ich soweit sehr, sehr happy, wie die Jungs sich verkaufen und aber auch, wie unsere Ausgangsposition ist.
Genau, lass uns kurz über diesen Paul Sexas sprechen. 19 Jahre, erste Tour de France. Heute Dritter, Fünfter in der Gesamtwertung. Er hat sogar mal was probiert zwischendurch. Das war, fand ich, nicht ganz konsequent. Da dreht er sich auch immer wieder um. Für den 19-Jährigen, das ist ja natürlich alles völlig legitim. Aber der zeigt schon bislang, warum er als das große Megatalent bezeichnet wird, dass er ist. Also ich bin beeindruckt von der Leistung.
Das ist eine ganz, ganz großartige Leistung und kann man jetzt schon gratulieren, weil wir befinden uns jetzt schon bei 10 Tage Radrennen. Das hat er noch nie gemacht in seinem Leben. Der ist ja noch nie eine Grand Tour, also der ist weder in Giro Italia noch die Tour de France noch die Spanien-Rundfahrt gefahren. Es ist sehr, sehr mutig von seinem Team Decathlon, ihn als 19-Jähriger zum Kapitän zu machen bei der Tour de France. Und es gibt gespaltene Meinungen darüber. Es gibt Meinungen, die sagen, das ist absolut richtig. Und es gibt aber auch Meinungen, die verheizen den komplett. Französisches Team. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Er 19 Jahre. Super Talent. Sogar der französische Präsident Macron hat sich um den Vertragspoker mit eingeschaltet. Es liegt von einem Team aus der zweiten Liga eine Offerte am Tisch von 13 Millionen pro Jahr. Das muss als 19-Jähriger zuerst mal alles verkraften. Ja, der hat vor 2 Jahren noch gar nichts mit Radsport verdient, der Junge. Und jetzt hat er mit Abstand das beste Angebot am Tisch, weit, weit über Pogacar. Also das ist schon sehr verrückt, was da gerade auf den Jungen reinprasselt. Ich wünsche es ihm nicht, aber das sind schon sehr, sehr viele Eindrücke, was der zuerst mal verarbeiten muss. Und ich hoffe, er kriegt es gedealt.
Du sprichst diese zwei Pole an. Die einen sagen genau richtig, die anderen sagen, man verheizt den. Wie siehst du es denn?
Wir haben ein sehr ähnliches Beispiel. Wir haben einen Lorenzo Finn. Der Lorenzo Finn ist auch 19 Jahre. Die sind ja auch beide noch in der Klasse U23 gefahren. Und beide waren ganz vorne bei der Tour de l'Avenir. Das ist die Tour de France der U23-Fahrer. Paul Sexas hat sie gewonnen. Lorenzo Finn war Vierter. Lorenzo Finn hat jetzt nach wie vor nochmal in der Klasse U23 den Giro Italia gewonnen. Wir bauen Lorenzo Finn sehr, sehr behutsam auf. Wir haben uns aktiv gegen eine schnelle Profikarriere entschieden, sondern er fährt dieses Jahr noch in der U23 und wird erst nächstes Jahr zu den Profis bei uns stoßen. Und das ist eine andere Marschrichtung. In 3-4 Jahren werden wir sehen, welche die bessere Marschrichtung, die bessere Strategie war. Ich glaube eher, die, wo wir fahren, ist nachhaltiger. Aber es gibt immer Wunder auch im Radsport.
Aber die Voraussetzungen sind ja andere bei Red Bull Bora Hansgrohe im Vergleich zum Team Decathlon.
In dem Fall ja, weil Lorenzo Finn ist Italiener. Wir sind eine deutsche Mannschaft, das heißt, der steht automatisch nicht so im Rampenlicht wie jetzt ein Paul Sexas bei einem französischen Team als Franzose.
Und ihr habt ja zwei dabei, wo man sagt, und man sieht es jetzt ja auch, die Richtung Gesamtklassement fahren. Also gerade für ein kleineres Team wie Decathlon ist das natürlich schon auch eine Chance. Du sprichst ja auch immer davon, hey, hier muss man die Aufmerksamkeit generieren. Hier sind die Sponsoren. Hier ist die Öffentlichkeit. Also aus Teamsicht kann ich es bei Ihnen eher nachvollziehen, als ich es bei euch hätte nachvollziehen können.
Ich muss dich ausnahmsweise mal heute korrigieren. Decathlon ist kein kleines Team. Okay. Es ist ein sehr finanzstarkes Team, wo den Sport sehr, sehr ernst nehmen. Und Decathlon, was diese auch alles machen mit ihrer Eigenentwicklung, sei es Räder, sei es Bekleidung, die muss man ernst nehmen, die sollte man ernst nehmen. Und die nehmen auch das Thema Radsport sehr, sehr ernst. Aber klar, es ist ein französisches Team. Er ist Franzose, aber sie haben auch schon eine Etappe gewonnen, die Sprint-Etappe in Po, wenn wir uns noch erinnern. Und die haben schon einen Etappensieg auf der Habenseite. Also die wären schon eigentlich so ein Stück weit versorgt. Vielleicht hätten sie Sexas gar nicht braucht. Aber wie gesagt, es sind viele Diskussionen, viele Spekulationen. Schlussendlich müssen wir in 2-3 Jahren nochmal sprechen, welcher Weg der richtige war, Paul Sexas oder Lorenzo Finn?
Ich schreibe es auf meine Liste für Inside Red Bull Bora Hansgrohe in 3 Jahren. So, Lass uns ganz kurz über Maxim van Gils sprechen. Der hat wieder früh abreißen lassen müssen heute. Er war ja ursprünglich auch als einer eingeplant, der ähnlich wie Jai Hindley relativ lange mit dabei ist auf solchen Etappen. Fühlt er sich nicht gut? Ist die Form nicht da? Was weißt du, was der Grund war, dass es heute nicht geklappt hat?
Es sind zwei Dinge. Wir reden hier um Nuancen. Aber klar, das Level bei der Tour de France ist so hoch. Erstens, er hat sich ja ganz, ganz schwer verletzt im Februar beim Rennen in Andalusien und hat er sich das Becken gebrochen und hat eine lange Reha hinter sich. Kam dann relativ gut und schnell zurück zur Dauphiné, hat beim Kriterium die Dauphiné auch eine Etappe gewonnen, war auch maßgeblich beteiligt an dem Podiums, an dem zweiten Platz von Luke Tuckwell. Meine Intention, ich bin kein Trainingswissenschaftler, vielleicht fehlt doch ein Stück weit die Basis jetzt, weil er ist ja viele Wochen gar nicht Rad gefahren. Ja? Und vielleicht fehlt ein Stück weit die Basis, dass er vielleicht jetzt nicht so stark ist, wie wir gehofft haben. Und was natürlich auch noch dazu kommt, das weiß ich, weil ich jetzt mit ihm persönlich rede, er liebt jetzt nicht so sehr die Hitze. Ja? Also wenn es 10 Grad weniger wäre, würde er die Hand nach oben strecken. Ich nehme lieber diese Temperatur. Er ist Belgier. Vielleicht ein bisschen anders wie bei den Spaniern oder bei den italienischen Rennfahrern, die wo da eher hitzeresistent sind. Von dem her sind es zwei kleine Faktoren. Und dann bist du vielleicht nicht mehr bei den letzten 30 am Berg dabei, sondern bist du nur bei den letzten 50, 60 dabei. Wir reden hier über das größte Radrennen der Welt und über Nuancen. Aber das, wenn nicht alles bei 100% ist, dann hast du keine Chance, bei den letzten 20, 30 am Berg dabei zu sein.
Und wie du immer so schön sagst, es ist kein Wunschkonzert, diese Tour de France. Apropos Wunschkonzert. Also ich glaube, einige Teams, du hast uns ja vor dem Ruhetag am Sonntag nochmal tolle Einblicke in das Thema Hotels und was man dafür tut, dass die Teams und die Fahrer gut regenerieren. Also das haben sich sicher einige Teams auch anders gewünscht. Pogacars Hotel ohne Klimaanlage. Team Uno X Mobility. Anders Haaland Johansson hat ein Video gepostet. Da sieht man Schmutz im Zimmer, da sieht man Spinnweben im Zimmer. Keine Klimaanlage. Die sind raus, haben auf dem Balkon geschlafen. Also wir sind hier nicht auf einem Luxusdampfer. Aber sowas ist doch Tour de France unwürdig. Finde ich.
Kann man so sehen. Sehe ich im Endeffekt auch so. Aber man muss auch das Gesamtbild betrachten. Wir haben heute wahnsinnig schöne Bilder gehabt im Massif Central. Also das war wirklich spektakulär. Und irgendwann habe ich, wo ich mir das halt angeschaut habe im Fernseher, vielleicht fährst du irgendwann mal hin, machst Radurlaub. Okay. Diese Bilder wollen wir im Radsport haben. Ich glaube, dass die Bilder auch für den Radsport wichtig sind. Wer schon mal im Massiv Central war, weiß, dass das eine absolut strukturschwache Region ist. Und eine strukturschwache Region, es gibt nicht so viele Hotels dort. Dann wird die Tour de France immer größer und größer. Und auch die Teams werden immer größer und größer. Und ich weiß vom Veranstalter, die brauchen jeden Tag 3000 Betten. Und das ist eine massive Zahl. Die gibt's vielleicht schon in den Ballungszentren Paris, Lyon und Marseille. Aber die gibt's halt nicht im Massif Central. Und deswegen nehmen die Veranstalter oft, was am Markt gibt. Und dass man nicht jedes Hotel kontrollieren kann, schwierig. Aber ich sag's mal so, ich habe noch nie ein schlechtes Hotel gesehen von Funktionären. Aber ich habe schon viele schlechte Hotels von Teams gesehen. Und vielleicht muss man da mal den Hausverstand richtig anwenden, dass man die Protagonisten, die, wo die Show hier auf der Straße bieten, dass man die guten Hotels gibt und nicht die von den Funktionären. Ich habe das Gleiche dieses Jahr im Giro Italia erlebt. Wir waren oft in grausamen Hotels, oft mal nur 2 Sterne italienisches Niveau. Und dann gehst du im Dorf am Abend noch die Füße vertreten, dann siehst du die Funktionäre auch vor einem 4-Sterne-Hotel. Also da finde ich, da sollte man dann schon mal vielleicht die Rennfahrer bevorzugen. Aber es ist, wenn man das Gesamtbild betrachtet, nicht einfach. Wo sofort eine Lösung wäre, wenn man nicht mehr ins Massiv Central fährt. Aber das, dann haben wir halt auch nicht die schönen Berge, die schönen Bilder. Und das ist ja auch was, und das muss man wissen, dass sich die Tour de France immer auf die Fahnen schreibt. Wir besuchen auch die strukturschwachen Regionen in Frankreich und versuchen, sie touristisch zu beleben. Das ist auch ein Leitfaden der Tour de France.
Okay, super. Ralf, dafür sind wir dir täglich dankbar, dass du uns das große Bild zeichnest mit Dingen, die wir natürlich nicht wissen können, und gute Anregungen, die du uns heute wieder präsentiert hast. So, Hintergrundthema verschieben wir auf morgen. Schauen wir auf den Mittwoch. Also, 13.50 Uhr geht's los. Erwartete Ankunft ist 17.30 Uhr. Es geht von Vichy nach Nevers. 161 Kilometer werden gefahren. Zwei Anstiege der vierten Kategorie. Sonst wird es flach. Also viele Chancen haben die Sprinter ohnehin nicht. Es wird natürlich auch immer weniger. Aber morgen könnte wieder ein Tag des Sprinters sein. Wie ist dein Gefühl?
Wenn man aufs Streckenprofil schaut, bin ich komplett bei dir. Das Einzige, was Schwierigkeiten bieten kann bei so vermeintlichen Flachetappen, ist der Wind, ist das Wetter. Aber aktuell schaut es da auch ganz gut aus. Und deswegen mein Tipp morgen: Sprint. Die Klassementfahrer um Florian, um Remco und alle anderen, die wo sich da täglich ein Duell liefern um die Top Ten, die werden dankbar sein, wenn das Rennen für die Jungs morgen ein Stück weit ruhiger ist.
Die Auszeit haben sie sich nach heute auch verdient. Wir beide machen morgen keine Auszeit, in Anführungsstrichen natürlich. Also es wird trotzdem noch Radrennen gefahren bei der Tour de France, aber es sollte doch ruhiger werden. Also wir beide keine Auszeit morgen, denn wir hören uns dann wie gewohnt nach der Etappe wieder. Ich sage Glückwunsch, Gratulation zu einem tollen Radrennen heute, auch von Red Bull Bora Hansgrohe. Und danke für das Gespräch, lieber Ralf.
Sehr gerne und schönen Abend und liebe Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.